Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Mein heutiger Gast ist Dr. Peter Forster. Korrespondent, Journalist, Kriegsreporter, Chefredaktor, Soldat, Kommandant, Major, Israel-Kenner und Spezialist, herausragender Beobachter, außergewöhnlicher Analyst, Gemeindeammann, Ehemann, Vater und Großvater. Peter, du hast so ein wahnsinnig volles, unglaublich bewegtes, ein intensives, ein reiches Leben gelebt. Du lebst es heute immer noch. Heute mit deinen Enkeln, der Familie, deinem Blog, deinem Newsletter und deinem journalistischen Dasein. Das alles verdient höchsten Respekt und Anerkennung. Die Idee hier heute ist einfach eine Momentaufnahme von verschiedenen Erlebnissen in deinem Leben zu zeigen. Ich nenne das so kleine Flashlights und vielleicht, und das würde mich besonders freuen, auch Lust auf mehr zu machen. Peter, nun erst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute da bist.
Ich danke dir, liebe, geschätzte Cosima, dass du mich eingeladen hast in dieses wunderbare Studio. Es erinnert mich an meinen guten, besten Freund Dr. Franz Höxle. Hier sind noch 1000 seiner Bücher. Seine ganze Gelehrsamkeit hat sich hier erhalten und ich freue mich auf deine Fragen und bin gespannt, welche Episoden aus meinem Leben du ausgesucht hast.
Peter, ich fange mal mit einem Thema an, Gemeindeammann. Das ist so das Erste, wo ich ganz gern mit dir drüber sprechen würde. Gemeindeammann, Saalenstein-Mannenbach, 32 Jahre. Eine Wahnsinnszahl. Auf den ersten Blick scheint es ja so wie was komplett anderes, was du davor und auch noch danach gemacht hast. Oder ist es gar nicht mal so anders, deine Zeit als Gemeindeammann? Wie war das denn?
Also, ich bin zu diesem Amt gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe das nicht gesucht. Wir kamen zurück von den 4 bewegten Jahren in Israel. Und ich muss 4 Wochen in den Militärdienst. Und kurz bevor ich einrücke, habe ich die Notablen der 3 Dörfer Saalenstein, Mannenbach und Furtwilen vor der Haustür. Wir fusionieren die 3 Gemeinden, sagen sie, die 3 Dörfer. Wir haben jetzt 10 Jahre gerungen und jetzt suchen wir einen Neutralen, der nichts mit diesen Kämpfen zu tun gehabt hat. Mhm. Wir brauchen einen neuen Gemeindeammann. Und ich antworte, liebe Freunde, das ist nicht in meiner Lebensplanung. Es wäre ein Vollamt gewesen. Ich hätte meinen Beruf aufgeben müssen. Und ich wollte auch nicht Politiker werden. Familie, Beruf und Armee, das genügte mir. Und von der Politik hatte ich ja nicht eine sehr gute Meinung als Redaktor und Korrespondent. Komme zurück vom Militärdienst und da stehen Sie wieder da. Wir könnten ein Neben- oder Ehrenamt machen und dafür einen tüchtigen Gemeindeschreiber einstellen, einen vollamtlichen. Den würden wir finden, aber jetzt brauchen wir noch Ihr Ja. Ich antworte, Ihr kennt mich ja gar nicht, das ist nicht seriös. Das ist nicht ernsthaft, dass er jetzt vor meiner Haustür steht. Da sagen sie, aber wir kennen Ihren Vater. Da sage ich, aber das genügt nicht. Ja, und wir wissen, Sie sind im Militär ein Batteriekommandant. Da sage ich, ja, also wenn das die Qualifikation ist. Also, dann mache ich euch als Neutraler das für 4 Jahre, bis die Gemeinde steht, die neue. Und da dieses Amt die reine Freude war, mich auch nicht verschlungen hat, sind daraus 32 Jahre geworden.
Wahnsinn. Und Peter, wenn du da so drüber sprichst, was waren letztendlich so auch die Intention? Weil du bist ja jemand, der denkt dann darüber nach und der will ja was bewegen. War es für die Gemeinde was zu tun? War es für die Gemeinschaft was zu tun? Oder was war es?
Es war primär natürlich die Lage, dass sie wirklich einen neutralen haben mussten. Zudem dachte ich, das ist 4 Jahre Dienst an der Gemeinschaft. Ich habe das Amt immer als ein anvertrautes Amt aufgefasst durch den demokratischen Willen der Bevölkerung der 3 Dörfer. Wurde mir dieses Amt anvertraut und so habe ich es auch mit einer gewissen Demut und Bescheidenheit ausgeübt. Ich erzähle dir, liebe Cosima, eine wahre Geschichte. Meine Frau war 40 Jahre die Lehrerin in der Schule Sahlenstein, welche die Schülerinnen und Schüler eingeschult hat. Also sie lernten Ordnung, Lesen, Rechnen, Anstand, am Morgen die Hand reichen, per Hand Grüß Gott sagen. Und dann bin ich bei einem großen Fest im Turnverein eingeteilt beim Verkauf der Bratwürste und Servela. Und da kommen 2 kleine Mädchen an den Stand und die eine fragt, sind Sie jetzt der Herr Forster? Und ich habe schon stolz, also da die Kleinen, die kennen schon den Gemeindeamann und antworte, ja, bin ich. Und da sagt das andere Mädchen, dann sind Sie sicher der Mann von der Frau Forster. Ich erzähle das ja nur, meine Frau hat in diesen 40 Jahren mehr getan für unsere dörfliche Gemeinschaft, indem sie wirklich 2 Generationen lesen, rechnen, Anstand, Ordnung, wie ich gesagt habe, beigebracht hat, eine Lehrerin alter Schule, sehr auch auf Ordnung bedacht. Das war die größere Leistung, als ich das gemacht habe. Und bei meinem Abschied nach 32 Jahren habe ich der Versammlung diese Geschichte erzählt. Sie war schon verjährt, die Geschichte.
Das, Peter, war ja so das Emotionalste. Das hätte ich dich nämlich auch gefragt. Was war so das emotionalste Ereignis während deiner Zeit als Gemeindeammann? Es gab sicher auch eine herausfordernde Zeit oder eine Herausforderung, die dich da geprägt hat.
Ja, das ist einfach zu beantworten. Das war der Beginn. Ich habe nach den Wahlen, die im Februar 79 waren, die 6 Gemeinderäte, die gewählt worden waren, an einem Samstagmorgen zu uns nach Hause eingeladen und habe sie direkt gefragt: Wir sind im Thurgau, dem Lande der Amänner und Vorsteher. Das war so, die Amänner und den Ortsgemeinden, die Vorsteher, haben viele aus eigener Machtvollkommenheit regiert. Das war nicht mein Ideal. Und habe ihn dann gesagt: Wollt ihr die Gemeinde des Ammanns oder können wir reden miteinander über ein Ressortsystem? Und erstaunlicherweise haben alle 6 genickt und schon Vorschläge gemacht: Hochbau, Tiefbau, Hafen, Feuerwehr, technische Werke, Strom, Wasser natürlich, Kanalisation und so weiter. Und haben dann auch schnell unter sich eine Verteilung gefunden. Der Hans Maurer, der Bauer gelernt hatte, übernahm die Flur. Dann der Ingenieur Neuweiler übernahm die technischen Werke und so weiter. Und es hat sich ergeben, dass diese kleine neue Gemeinde im Thurgau als fortschrittlich angeschaut wurde. Wir hatten auch Anfragen: Wie geht das? Wir möchten das auch. Und dann kamen natürlich die Mängel, die in den 10 Jahren der Fusion, der Kämpfe entstanden waren. Wir hatten keinen Zonenplan. Wir hatten keine eidgenössische Grundbuchvermessung und wir hatten unten am See den Mannenbacher Bootsliegeplatz mit Einrichtungen für 12 Boote. Das reichte für die eingesessenen Mannenbacher Familien, aber die Sahlensteiner und die Frutwiler, die wollten auch Boote haben und der Ruf nach einem Hafen lag in der Luft. Wir haben das dann aber nicht als Hafen gemacht, sondern als Bootsliegeplatz. Ich sagte: Juno, Stadt, wir können nicht bis zur Rechnungsgemeindeversammlung nächstes Jahr warten. Wir müssen spätestens im Oktober eine außerordentliche Gemeindeversammlung durchführen mit den 3 Traktanden: eidgenössische Grundbuchvermessung, Zonenplan und Bau eines neuen Bootsliegeplatzes. Gesagt, getan, die sechs haben mitgezogen, auch der Gemeindeschreiber, der Neue. Und siehe da, die drei Vorlagen gingen mit offenem Handmeer, mit überwältigendem Meer durch die Versammlung. Ich musste nicht einmal auszählen lassen, das Handmeer war derart groß, dass wir einen ganz guten Start hatten, haben dann auch den richtigen Mann gefunden für die Grundbuchvermessung und den Zonenplan, das ging in einem. Und dann haben wir mit großer Anstrengung den Bootsliegeplatz auf Pfingsten 1980 hingekriegt und all die Sahlensteiner und Furtwiler konnten endlich auch Boote haben und der war rasch eigentlich ausverkauft. Eine lustige Episode, das ist ein Primeur, das ist verjährt, das kann ich hier jetzt erzählen. Das war 1980 das Jahr, wo die Schweiz und Deutschland nicht die gleiche Sommerzeit hatten. Wir waren eine Stunde später. Und das Rammen der Pfähle konnte nur die Stadtwerke Konstanz mit einem speziellen Boot. Und die sind dann nach ihrer Zeit sehr früh gekommen und um 3 Uhr weggefahren. Sie mussten ja noch eine Stunde den See und den Rhein hinauffahren nach Konstanz. Und gewisse Mannenbacher haben gesagt, ja, die machen ja schon um 3 Uhr Feierabend. Und ich habe gesagt, ja, bei denen ist es 4 Uhr. Und dann kamen die an einem Morgen nicht. Und Robert Keller, der Projektleiter, Gemeinderat Mannenbach, hatte Sorge, dass wir am Pfingsten fertig sind. Und da ich den Landrat Maus, Robert Maus, ein richtiger Politiker, kannte, habe ich ganz frech den angerufen und innerhalb Stunden war das Boot da und hat die restlichen Pfähle in den Untersee hineingeschlagen.
Wahnsinn, aber das ist sowas, Peter, ein Mann, ein Wort und ja, ich kann mir vorstellen, 79 hast du das Amt angetreten, ein Jahr später hattet ihr diese drei Traktanten, wie du sie nanntest, durch und umgesetzt und gerade sowas wie ein Zonenplan, das durfte ich ja auch schon mal erleben, das kann ja auch schon mal länger dauern, also ja, Wahnsinn, sehr beeindruckend.
Ja, auch die Grundbuchvermessung, das ist, würde ich sagen, Zentimeter Arbeit, wir hatten ja gar nichts als uralte Marchsteine. Und der Grundbuchgeometer Walser aus Steckborn hat es fertiggebracht, dass wir am Schluss keine einzige Einsprache hatten. Also als wir das Werk dann zur Absegnung vor die Gemeindeversammlung brachten, konnte ich sagen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das ist eine ganz einfache Sache. Dem Walser ist es gelungen, ohne Ansprache. Und das ging wieder auch mit dem fast üblichen offenen Handmeer durch.
Peter, ich würde gern einen kleinen Schlenker machen
Ja. Und
mit dir zu der Zeit kommen bei der Thurgauer Zeitung. Auch wieder 20 Jahre, also wir sprechen ja immer in Jahrzehnten bei dem, was du machst. Heute fast unvorstellbar. Warum Journalismus, Peter? Was hat dich da, wie bist du da hingekommen, was hat dich da gereizt an dem Thema?
Also hingekommen bin ich in einer Notlage des Verlages. In den 70er Jahren hatten die vier Wechsel auf der Stelle des Chefredaktors, weil die Firma Huber unter der Führung von, ich sag's gerade mal so, Oberst Hans Huber, eine großartige Persönlichkeit, unter seiner Führung ein Konglomerat von Gewerbebetrieben, eine Druckerei, eine Buchhandlung, ein Buchverlag, eine Redaktion und so weiter. Und die neue Generation im Verwaltungsrat kam zum Schluss in der Ablösung, der altershalber Ablösung von Hans Huber, wollen wir eine moderne Firma schaffen, zentral geführt. Und das ging nicht ohne personelle Verluste. Es kamen aber auch andere Probleme. Bei einem war es ein Alkoholproblem. Kamen hinzu und ich kriege vom Verwaltungsratspräsidenten ein Telefon: Möchten Sie das nicht machen? Es war kein leichter Entscheid von mir, aber es kam dann so und ich habe wieder, wie auch als Gemeindemann, mich einfach gefragt, was sind die elementaren Bedürfnisse? In der Gemeinde war es einfach Schaffung eines tiefen Steuerfußes, die Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb, keine Schulden, Hausvaterprinzip, es wird nur gebaut, was bezahlt werden kann. Und bei der Thurgau-Zeitung war es schwieriger. Und ich kam zum Schluss, das Hauptproblem der 70er Jahre war gewesen, das Schiff hat keinen Kurs gehabt. Das Schiff hat geschlingert, auch, ich sag's nicht gern, aber auch in staatspolitischer, staatsbürgerlicher Hinsicht. Das Schiff braucht im bürgerlichen Kanton Thurgau, großmehrheitlich bürgerlichen Kanton, wieder eine klare Ausrichtung, und die kann nur bürgerlich ausgerichtet sein. Das war am Anfang auch nicht ganz einfach. Die Redaktion war verunsichert, hat aber alle möglichen Vögel gehabt. Und es hat dann ein paar Jahre später ein Konkurrenzblatt geschrieben: In der Redaktion der Thurgauer Zeitung ist eine wohltuende, bekömmliche Ruhe wieder eingezogen. Und so sind dann daraus 20 Jahre geworden. Nachher kamen ja noch die 14 Jahre bei der Militärzeitschrift. Ich würde es wieder machen. Nicht immer eine einfache. Es war eine herausfordernde Zeit, aber die Verantwortung zu tragen für die einzige einigermaßen große Tageszeitung meiner Thurgauer Heimat, das hat mich doch sehr mit Freude erfüllt. Mhm.
Das ist auch das, was mich interessieren würde, Peter. Was hat dich, als dann dieser Anruf kam, als du darüber nachgedacht hast Und dann auch am Chefredaktor da sein bei der Thurgauer Zeitung. Was hat dich da fasziniert? War es dieses Thema der Führung, diesem Schiff nochmal eine Richtung zu geben? War es das Team, wie du sagst, an bunten Vögeln, wo du sagst, das reizt mich? Oder war es die Thematik schlechthin? Was war es denn?
Das kann ich dir sehr klar und einfach beantworten. Vor allem die Notlage gereizt. Ich hatte schon vorher das bereits erwähnte Kommando der schweren Kanonenbatterie 1,33 in der Armee angetreten und hatte einen sehr guten Vorgänger. Also ging es dort ganz anders als bei der Thurgauer Zeitung darum, das hohe Niveau zu halten. Und ich fand es eigentlich viel spannender, eine Situation anzutreten, wo du Sinn haben musst für das Wesentliche, Weisheit im Wandel, aber auch Festigkeit im Unerlässlichen, also im bürgerlichen Kurs. Das hat mich gereizt und es ist dann sehr schnell gegangen. Ich musste mich nicht bewerben. Ich musste ein Gespräch führen mit dem neuen Direktionspräsidenten der Firma, eben derjenige, der aus den Gewerbebetrieben eine moderne Firma machen musste. Ich kam zusammen auch mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Und es ist dann sehr schnell gegangen und ich habe es nie bereut. Es war eine intensive Zeit, aber auch die Weltenläufe und all die großen Sportereignisse und so weiter. Es war gerade auch dann ein Olympia 82 mit großen Schweizer Erfolgen. Ich sage das nur, weil wir dieses Gespräch am Tag danach führen, am Tag nach dem dritten Goldmedaillenritt von Franjo Forlanmann an Olympia in Bormio.
Peter, wenn du heute einem jungen Journalisten was mit auf den beruflichen Weg geben würdest, was wären das?
Ich würde ihm zuerst sagen, lieber Karl, geschätzte Marianne, ihr habt es schwerer, als wir es hatten. Auf euch kommt die künstliche Intelligenz zu. Und wenn ihr da bestehen wollt, dann müsst ihr selber authentisch bleiben zu eurer Persönlichkeit. Will heißen, ihr sollt die künstliche Intelligenz unbedingt benutzen, um Fakten zusammenzutragen. Ich empfehle euch die indische KI Perplexity, das gebrauche ich jetzt jeden Tag. Aber wenn ihr schreibt oder auch wenn ihr mündlich oder im Video Auftritte habt, dann müsst ihr authentisch bleiben bei eurem Stil und bei euren Überzeugungen. Ihr dürft euch nicht verbiegen. Wenn ihr überleben wollt in diesem Beruf, der nun überschwemmt wird von der künstlichen Intelligenz, dann müsst ihr euch selber sein und man muss erkennen, ich bringe jetzt zwei Beispiele aus der Thurgauer Zeitung. Das ist ein Text von Ida Sandl, der wohl begabtesten Redaktorin, Korrespondentin im Thurgauer Journalismus. Oder es muss so frisch sein wie Margrit Pfister, die direkt an das Thema herangeht und man nach ein paar Zeilen erkennt, ah, das ist ein Pfister-Text und dann steht ja unten oder oben noch die Autorenzeile und bestätigt das. Aber nie, nie, nie Texte übernehmen aus der künstlichen Intelligenz, sondern es muss euer unverkennbares Werk sein. Denn die Verleger, die werden entdecken, dass man eventuell Kosten sparen kann mit der künstlichen Intelligenz. Perplexity ist ja gratis. Und die werden versuchen, Stellen abzubauen. Aber wenn ihr ein Team bildet von authentischen Persönlichkeiten, dann habt ihr eine Chance.
Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema künstliche Intelligenz, weil du das gerade ansprichst. In vielen Bereichen bin ich ein Fan der künstlichen Intelligenz, in ganz vielen aber nicht. Und da gehört auch der Journalismus dazu.
Ich würde mal kühn behaupten, einen Perplexity-Text in gutem Deutsch aus einer indischen KI, den erkennt man rasch. Es ist ein geschliffener Text, der aber gewisse Formeln gerne wiederholt. Und jetzt habe ich zwei ausgeprägte Gegenbeispiele gebracht, Ida Sand und Margit Pfister. Ich könnte andere nennen, ihr könnt auch Sportredaktoren nennen, deren Schreibart man sofort erkennt. Zusätzlich muss man bei anderen KI als der Perplexity aufpassen, die liefern auch Fehler. Es ist ja interessant, dass Perplexity auch übersetzt, und das habe ich jetzt doch an 3-4 Nahost-Beispielen, habe ich das überprüft. Die Übersetzung war auch perfekt und auch eine kleine Episode. Unser ältester Sohn ist Ressortredaktor bei der Börsenzeitung Finanz und Wirtschaft, die interessanterweise dem Haus Tagesanzeiger gehört. Die machen aber eine sehr bürgerliche, wirtschaftsfreundliche Zeitung. Und wir tauschen uns sehr oft aus und kamen natürlich auch auf die KI. Einer von uns beiden stellt die Frage, arbeitest du auch mit KI? Und dann, glaube ich, war's, antworte ich, ja natürlich, ich habe doch da die Inder, die Perplexity. Und da sagt der Marc, mon Dieu, auf die bin ich auch gekommen. Das sind die Besten. Also haben wir unabhängig voneinander die KI entdeckt, die im Redaktionellen sehr hilfreich sein kann, wenn man sie richtig einsetzt.
Exakt, exakt. Das genau ist der Punkt. Ja. Peter, lass uns beim Journalismus bleiben. Ich komme mal zu einem weiteren Schlüsseltag. Also das zieht sich so ein bisschen durch dein Leben, diese Schlüsselereignisse. Da, wo es brennt, da hat man dich gerufen oder an dich gedacht. Und ein weiterer Schlüsseltag war ja Oktober 73, wie ich das jetzt mal nenne, Auslandsredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, Israel. Israel, da hat es, glaube ich, begonnen, dass Israel so dein, ja, dein Thema wurde, dein Leben auch extrem geprägt hat. Und wie bist du nach Israel gekommen, Peter?
Das war ein ganz außerordentlicher Tag in meinem Leben. Am 6. Oktober 1973 griffen Ägypten und Syrien um 13:58 Uhr am Suezkanal und am Golan Israel überraschend unvermittelt an. Die Israelis kamen in Bedrängnis. Und ich gehe am Sonntag, 7. Oktober, arbeiten. Und da ruft mich der Chef der Auslandredaktion, Erik Mettler, zu sich. Er hatte eine gute Beziehung zur israelischen Fluggesellschaft El Al, sagt er Folgendes. Wir haben im Moment niemanden im Nahen Osten. Es ist Krieg. Und heute Abend fliegt ab Zürich-Kloten die erste El Al mit israelischen Reservisten, Soldaten, Kadern von Zürich nach Tel Aviv um 20 Uhr. Die kommen jetzt aus ganz Europa nach Zürich-Kloten und werden dann eingecheckt und fliegen in den Krieg, um ihrem Land zu helfen. Wir, Neue Zürcher Zeitung, haben einen Sitz reservieren können für jemanden, der bereit ist, als Kriegskorrespondent nach Israel zu fliegen. Sie haben jetzt eine Viertelstunde und Sie können mir nachher antworten. Ich habe mit meiner Frau telefoniert. Sie hat gesagt, mach das, das ist eine Chance. Und dann habe ich dem Dr. Mettler gesagt, ja. Der Flug war ganz außergewöhnlich. Ich saß ganz hinten rechts und vor mir über 100 israelische Soldaten und Kader. Und dann kamen wir über die Küstenlinie bei Tel Aviv und der Pilot hat über den Lautsprecher gesagt, wir haben unsere Heimat Israel erreicht. Und spontan singen inbrünstig alle diese Soldaten die Chatikva, das heißt Hoffnung, die Nationalhymne ihres jüdischen Staates Israel. Das hat mich sehr ergriffen, weil ich wusste, ein Drittel von denen hier im Flugzeug wird die erste Kriegswoche nicht überleben. Und seither beschäftigt mich das Überleben des Staates Israel enorm. Israel ist ja in den letzten zwei Jahren geschüttelt worden vom mit Abstand längsten Krieg der israelischen kurzen Geschichte. Das beschäftigt mich, aber ich habe dann auch die ganze Levante zuerst mit Libanon, dann etwas zurückgestaffelt Jordanien, Syrien kennengelernt und dann den weiteren Orient mit der Türkei, auch mit Iran, mit Ägypten und seit Kriegsbeginn jetzt, seit dem 7. Oktober 2023, führe ich einen Nahostblog oder Newsletter, wie Sie jetzt sagen, meine vielen Empfänger, wo ich ein Gegengewicht bilde zu der Polemik, die in gewissen Medien jeden Tag herrscht gegen den Staat Israel.
Dein Blog, das ist das, was ich auch noch mal ganz kurz ansprechen möchte, oder deinen Newsletter. Du schreibst ja fast täglich. Also das ist ja, ich bin, darf da auch Teil davon sein, in diesem Verteiler, fast täglich, was da passiert, warum es passiert, mit ganz viel Hintergrundwissen, mit ganz viel verständlicher Sprache, einem Erklären für Nicht-Israel-Kenner. Du bist ein äußerst gefragter Vortragsredner, wenn es um das Thema Israel geht. Nur ganz kurz, weil das würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen. Wie siehst du die Problematik in Israel jetzt gerade im Moment?
Also danke, sehr geschätzte Cosima, für die Blumen. Für mich ist das eine ganz einfache Begründung. Eine kluge Leserin aus dem Kanton Solothurn hat mich gefragt, wieso machst du das? Bitte halte durch. Wir brauchen diese Stimme auch einmal pro Israel und eine Stimme, die die Lügen der Gegenseite entlarvt. Wir brauchen das. Aber wieso machst du das? Und ich habe hier ganz kurz geantwortet. Zuerst auf Französisch, c'est une question d'honneur, das ist eine Sache der Ehre, wenn ein Land so bedrängt ist, wie Israel das war am 7. Oktober 23, und man Kenntnisse hat und auch einen großen Bekannten- und Freundeskreis, dann tut man das. Niemand hat gewusst, dass der Krieg 2 Jahre dauert. Er ist ja auch nicht sicher zu Ende. Und für mich war es einfach ein Durchhalten. Und jetzt sage ich hier im Angesicht der Insel Reichenau etwas Mittelalterliches. Die Mönche hatten eine Regel, Entschuldigung, zuerst auf Latein, Nulla dies sine linea, kein Tag ohne eine Zeile zu schreiben. Und wenn man unter dieser Regel lebt, dann schreibt man unglaublich leicht. Dann fällt einem der erste Satz ganz leicht, der wäre unter anderen Umständen vielleicht schwer gefallen, aber man sitzt hin. Man muss keine Kapriolen mehr machen sprachlich. Man bedient sich einer einfachen, gut verständlichen Sprache. Und jetzt schauen wir mal, weil das Kriegsziel der Israeli, die Hamas militärisch so zu zerschlagen, dass sie nie wieder einen 7. Oktober anrichten kann, ist wegen dem Geisel-Deal, den Trump ja durchgesetzt hat, noch nicht erreicht. Die Israeli kriegten ihre letzten 20 Geiseln zurück. Das nimmt ihr ein schweres Trauma von den Schultern. Aber sie gaben der Hamas den halben Gazastreifen zurück und die Hamas ist nicht zerstört. Und wenn das diplomatisch dem Trump nicht gelingt, die Entwaffnung, dann wird Israel nicht umhin kommen, das halt selber militärisch zu erledigen. Ich habe ganz früh 1973 von einem klugen amerikanischen Agenturjournalisten gelernt, niemand ist Prophet im Orient, und daran möchte ich mich auch hier halten. Aber ich gehe davon aus, was auch immer geschieht, wird es in meinem Newsletter erscheinen.
Es ehrt dich, lieber Peter, dass du sagst, es wäre ein leichtes, da jeden Tag zu schreiben. Das, glaube ich, sehen die, die das lesen dürfen, ein bisschen anders und sind sehr dankbar, dass du das tust. Meine Frage wäre noch gewesen, die hast du aber gerade mehr oder weniger beantwortet. Siehst du eine Lösung? Kann es eine Lösung geben? Niemand ist Prophet, wie du sagst. Das ist so. Insofern bin ich gespannt, was du da schreibst. Magst du da vielleicht ganz kurz einen kleinen Einblick geben, was du da denkst, wo es hingehen kann?
Zur Gretchenfrage, die du stellst. Also niemand ist Prophet im Orient. Ich mahne nach über 50 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Thema Nahost, Politik und Armee und Wirtschaft und Diplomatie und Geheimdienste und so weiter. Ich mahne zur Demut und Zurückhaltung. Schiller schreibt in seinem Wilhelm Tell: Am sicheren Port lässt sich geruhsam raten. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich anmaßen, den Israeli oder den Palästinensern oder den Libanesen oder den Ägyptern und so weiter zu sagen, was sie zu tun haben. Es gibt viele Redaktionsstuben in Zürich, die durchaus jeden dritten Tag sagen, Netanjahu macht das und Hamas macht das. Zu denen gehöre ich überhaupt nicht. Cosima, ich erzähle dir von den Flügen, die meine Frau und ich damals von Jerusalem nach Sharm el-Sheikh machten. Sharm el-Sheikh war in den 70er Jahren israelisch. Kleiner Flugplatz in Tel Aviv, ganz kleines Flugzeug, das einmal am Tag nach Sharm el-Sheikh flog. Da siehst du am linken Fenster die hässliche arabische Steinwüste, die Grenze bildet zwischen dem fruchtbaren Jordanien und dieser Steinwüste, die du nicht einmal bewässern kannst. Das ist die Grenze des fruchtbaren Landes gegen Osten. Und dann drehst du den Kopf und dann siehst du auf der rechten Seite das Mittelmeer. Und dort hört ja bekanntlich das Land, auch das teilweise fruchtbare Land, auf. Und dazwischen sind 90, 95 Kilometer. Und da sind schon zwei Staaten drin, nämlich das haschemitische Königreich Jordanien und der jüdische Staat Israel. Und ich habe größte Mühe zu erkennen, wo man da noch einen dritten Staat, Palästina, reinklemmen kann. Und ein Staat nach der Staatslehre auch von Sibelius hat drei Merkmale: ein einheitliches Territorium, eine einheitliche Staatsgewalt und ein einheitliches Staatsvolk. Im Moment ist keine der drei Voraussetzungen vorhanden für einen Staat Palästina. Und ich kann nicht verstehen, wie da ständig von der Zwei-Staaten-Lösung sogar geredet wird. Nicht Zwei-Staaten-Regelung. Das wären ja dann die Zwei-Staaten Palästina und Israel, die man in die 90 Kilometer hineinklemmen müsste, von denen ja viel Land, zum Beispiel die judäischen Berge sind. Die werden immer, immer zerklüftet und unfruchtbar bleiben. Also reden wir von wenigen Landstücken, die durch Irrigation, Bewässerung, fruchtbar und bewohnbar gemacht werden können. Und ich schließe meine Vorträge oft mit der Bemerkung: Ich könnte jetzt ein Scharlatan sein und Ihnen versprechen, morgen wird der Staat Palästina ausgerufen und die Israelis sind einverstanden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die große Mehrheit der Israeli, und das zeigen Umfragen, kann sich einen Staat Palästina nicht vorstellen, weil der ja primär auch dazu da wäre, den Staat Israel zu vernichten. Die etwas dummen und oberflächlichen Studenten, die singen ja auch «From the river to the sea», also vom Jordanfluss bis ans Mittelmeer, das wäre dann der Staat Palästina und dann gibt es keinen Staat Israel mehr. Wir müssen uns da schon entscheiden, auch nach dem Holocaust und dem Erlebnis des Zweiten Weltkrieges. Wir müssen uns schon entscheiden, wo wir stehen in diesem Konflikt.
Lieber Peter, es macht große Freude und es ist so unglaublich interessant. Ein bisschen schwierig, jetzt auf das Ritual zu kommen. Am Ende jeder Podcast-Folge, ich beginne einen Satz und ich würde dich, Peter, bitten, ihn zu beenden. Und wir haben jetzt ganz viel über Teile deines unglaublich bewegten Lebens gehört. Ich möchte ein bisschen zu deinen Enkeln kommen, zu deinen dreien. Ein Junge, zwei Mädchen, die dir ganz große Freude machen, wie ich weiß. Als Lebensweisheit würde ich meinen Enkeln mitgeben.
Carpe diem, nutze den Tag.
An dieser Stelle, ja, ganz lieben Dank dir, Peter, dass wir ein paar Einblicke in dein Leben, in dein journalistisches Sein bekommen haben, dass wir deine Sicht der Dinge erfahren durften und so ein bisschen, so ein paar Momente dich näher kennenlernen durften. Und vielleicht ergibt es sich ja wieder, dass wir uns sprechen, hören. Mich würde es sehr freuen. Danke, Peter. Ich danke allen, die den Podcast Wachst und Gäste hören und gerne auch abonnieren.
Ich habe dir zu danken. Es war eine Freude, eine Ehre und ein Vergnügen. Musik